Und man solle ihm einen Menschen geben, der auch Lust, der aus Lust und Liebe keusch oder fromm sei, der sei keiner auf Erden. Gibt es das? Geht es so weit, Sünde und Gerechter zugleich? Nein. Wir glauben, dass man wirklich Jesus lieben kann, von ganzem Herzen. Dass man aus Lust zu Jesus keusch ist und fromm. Das gibt es. Aber eben die Lehre von der Wiedergeburt war damals noch nicht klar auf den Leuchter gestellt. Das musste Zinzendorf überlassen werden und später besonders Wesley, das herauszukristallisieren. Nach Luther gehören allein Sünder zu des Herrn Christi Nachtmahl. Und niemand soll hinzugehen, denn der voll Sünde ist oder ein bös Gewissen hat, den seine Sünden nagen und beißen, dass er ablege und Vergebung der Sünden da hole. Aber, so entgegnet Schwenkfeld, nicht der fromm zu werden begehrt, sondern der durch Christum fromm ist worden, gehört zum Nachtmahl. Das anerkennen wir wohl auch. Allerdings geht Schwenkfeld dann zu weit an dieser Stelle und sagt, die Speisung mit Fleisch und Blut ist normalerweise ein spürbares Erlebnis. Denn es führt zur Sättigung der Seele. Seit der ersten grundlegenden Speisung in der Wiedergeburt erfolgen oft, ja wohl gar täglich, solche herzerquickenden Lebenszuflüsse aus der oberen Welt. Dies war seine Entgegnung gegenüber der Orthodoxie. Aber er geht hier zu weit. Aber selbst Luther spricht so. Man muss es Schwenkfeld nicht übel nehmen. Luther spricht ebenfalls vom Fühlen des Gotteswortes. Hören wir, was er sagt zu 1. Korinther 11. Wo geschrieben steht, der Mensch prüfe sich. Er sagt, sich selbst prüfen ist seinen Glauben fühlen. Wer aber seinen Glauben fühlt, der wird freilich in solchem Glauben, der ein Kraft Gottes und des Wesens des Heiligen Geistes ist, Vergebung der Sünden haben, sowohl als Christum selbst in seinem gläubigen Herzen tragen. Das war genau das, was Schwenkfeld sagen wollte. Konnte doch Luther von sich selber erzählen, hie fühlte ich alsbald, dass ich ganz und neu geboren wäre und nun gleich eine weite aufgesperrte Tür in das Paradies selbst zu gehen gefunden hätte. Sahen mich auch die liebe Heilige Schrift nunmals viel anders an, denn zuvor geschehen war. Nun, wir kennen solche Erfahrungen, aber damals hat man noch nicht gelernt, sie als nicht als Garantie zu nehmen, wie auch unser Bruder Sänger, der gesungen hat, es vorhin sagte. Auf Gefühle kann man sich nicht verlassen. C. Wie sah es in der Reformationszeit mit der Lehre von der Gemeinde, der Gemeinschaft der Glaubenden aus? Er selbst, Schwenkfeld, scheut sich nicht, die durch Luther verkündigte Theorie des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen durch öffentliches Predigen in die Tat umzusetzen und erhält von Luther brieflich folgende Ermunterung. Dass ihr Prediger seid worden, höre ich gern. Fahrt nur fort in Gottes Namen. Gott gebe euch Segen und Gnad dazu. Allerdings vor dem Bruch von 1525. Wenn man die Leute und Personen hätte, sagt Luther, die mit Ernst Christen zu sein begehrten, die Ordnungen und Weisen wären bald gemacht. Aber ich kann und mag noch nicht eine solche Gemeinde oder Versammlung, Orden oder anrichten. Denn ich habe noch nicht Leute und Personen dazu. Nun, sie waren doch da, nur hat er sie vielleicht nicht gesehen. So sehe ich auch nicht viel, die dazu dringen. Kommt's aber, dass ich's tun muss und dazu gedrungen werde, dass ich's aus gutem Gewissen nicht lassen kann, so will ich das meine gerne dazu tun und das Beste, so ich vermag, helfen. Es ist bekanntlich nie dazu gekommen. Gerade während in Wittenberg der große Reformator sich vergebens sehnte nach einer lebendigen Gemeinschaft, sehnten sich in Schlesien lebendige Gemeinschaften vergebens nach einem Mann, der durch seine Autorität für das erwachte Leben eine anerkannte Form hätte schaffen können. Wie schade, dass man sich dort nicht begegnen konnte. Aber das soll noch in einem weiteren Abschnitt erläutert werden. Luther bedauert, dass zuchtlose Leben seiner Zeit. Er sagt, Bauern, Bürger, Adlige, alle sind gieriger und zuchtloser, denn sie unter dem Papsttum waren. Ach, Herrgott, wenn wir doch nur diese Lehre richtig in die Praxis umsetzten. Du würdest sehen, dass wo jetzt 1000 zum Sakrament gehen, 100 gehen würden. Dann wären die schrecklichen Sünden geringer, mit denen der Papst mit seinem höllischen Gesetz die Welt überflutet hat. Dann kämen wir endlich dahin, eine christliche Versammlung zu sein. Während wir jetzt fast völlige Heiden mit dem Namen Christen sind. Dann könnten wir aus unserer Mitte die hinwegtun, von denen wir aus ihren Werken wissen, also doch die Werke, dass sie niemals geglaubt haben, niemals Leben hatten. Etwas, das uns jetzt unmöglich ist. Luther weiß also, dass wahre Gemeinde aus Lebenhabenden besteht. Aber das war die allgemeine Not in jener Zeit. Man hatte nicht den Mut, an dieser Stelle der Schrift Gehorsam zu leisten. Warum nicht? Und hier ist ein kritischer Punkt, den wir heute noch nicht überwunden haben, im Großen wenigstens. Immer wieder nur Einzelne. Man dachte damals und man denkt heute noch viel zu organisationsorientiert. Der Fehler an dieser Stelle in der Reformation war, dass man reformieren wollte. Man hätte das fahren lassen sollen. Es geht nicht um die Erneuerung einer Form, einer Kirche, eines Staates innerhalb eines größeren Staates, denn das ist, was Kirche ist, auch eine Freikirche. Es geht um Menschen. Das Neue Testament kennt nicht diese Organisation. Sie kennt Menschen, die innerlich neu geworden sind, erstens. Zweitens, die innerlich begabt sind und deren Begabung sich in der Aktivität meldet, dann im Verlauf anerkannt wird. Und so leben diese neu geworden und spontan und plastisch und dynamisch miteinander. Und da braucht es nicht ein schriftliches sich festlegen auf morgen. Da kann, wie Schwenkfeld sagt, noch und Luther sich bewusst war, Christus das Haupt sein. Aus dem Studium des religiösen Volkslebens der Reformationszeit ergibt sich, dass die naive Vorstellung, als sei die deutsche Reformation getragen worden von einer, in Anführungsstrichen, herrlichen, dem Urchristentum vergleichbaren, in Anführungsstrichen, Erweckung, auf Irrtum beruht. Zwar hat der Reformator in der Erzeugung einer lebendigen Bewegung bewussten apostolischen Christentums sein praktisches Lebensziel erkannt, und zu dem Zweck die große Masse des Volkes als missionsbedürftiges Heidentum mit praktischem Blick ins Auge gefasst. Aber er dachte nicht daran, mit der urchristlichen Rechtfertigungslehre zugleich auch die urchristliche evangelisatorische Missionsmethode zu erneuern. Er hielt das katholische Parochialsystem weiter fest. D. Die menschlichen Beziehungen zwischen Reformatoren und reformatorischen Gruppen. Ganz besonders bedauerlich ist der Bruch zwischen Luther und zwei Männern, sehr begabten Männern, fähigen Männern, Karlstadt und Schwenkfeld. Hätte die Gemeinschaft unter diesen dreien aufrechterhalten bleiben können, dann wäre die Reformation großartig befruchtet worden. Aber in der Folge ging sie gerade deswegen, glaube ich, in großem Maße unter. Wäre die Gemeinschaft zwischen diesen dreien aufrechterhalten geblieben, hätte man auch zu Zwingli und Ökolumpat gefunden. Schade, aber so war es nun einmal in jener Zeit. Man war furchtbar intolerant, obwohl es einige Toleranzstimmen gab, die aber zu wenig gehört wurden. Dass aus brüderlicher Kritik ein offener Bruch wurde, ist eins der beklagenswertesten Ereignisse der Reformationszeit, sagt Ecke. Seit Jahren war die immer mehr einreißende Veräußerlichung der Reformation sein schwerster Kummer, Schwenkfels. Zeit, Geld, Kraft setzte er daran, den inneren Gehalt des neugeborenen Luthertums, wie es etliche nennen, zu vertiefen. Deshalb wurde er von bequemen Pfarrern hart angefochten. Schwenkfeld naht sich sorgfältig an Luther ran, aber Luther weist ihn ab, schickt seine Schriften zurück, obwohl er anfangs sich in freundlicher Weise von ihm verabschiedet hatte. Sehr traurig ist dieser Bruch und auch der andere, wie gesagt, mit Karlstadt und dann ganz besonders der Bruch zwischen Zwingli und Luther. Eine sehr gute Beschreibung finden Sie da bei Schwede. Alfred Schwede. Weil man diese massive biblische Heilserfahrung, und darum ging es oft bei Schwenkfeld und bei den Gegnern bzw. Verkannten, es ging um die Wiedergeburt, um die Bekehrung, weil man diese massive biblische Heilserfahrung, Schwenkfeld, sagt Ecke, missverstand, hat man Schwenkfeld missverstanden und zum Mystiker gemacht. Aber Schwenkfeld ist nicht im eigentlichen Sinne ein Mystiker. Übrigens Münzer auch kein Täufer. Nun, 30 Jahre bis in sein 72. Lebensjahr wanderte Schwenkfeld heim und herdlos durch die Städte und Wälder Süddeutschlands, ein von Luther aufgetriebenes, von den Predikanten gehetztes Wild. Er war nicht der Einzige. Hunderte, Jahrtausende mussten leiden, unter diesen Spannungen. Blutvergießen wurde genehmigt und vorangetrieben. Ich habe nicht die Zeit, noch weiter darauf einzugehen, aber ich habe einige Fragen gleich an dieser Stelle. E. Die Stellung zum Staat. Auch hier kam die Reformation nicht viel weiter. Verschiedene Positionen wurden innerhalb der jeweiligen Glaubensrichtungen verhärtet. Der eine hatte diesen Standpunkt, der andere hatte den Standpunkt und diese sind beibehalten worden im großen Maße bis in die heutige Zeit. Die Täufer haben ihre Auffassung, die Reformierten ihre, die Lutheraner ihre und so weiter. Was sagten die Täufer? Die Täufer haben die Regierung und auch die katholische Kirche, beides war eins, beides war weltlich und sündigt und teuflisch, beides haben sie abgelehnt, aber dadurch wurde ihre neu organisierte Gemeinde gleichsam zum Staat. Das haben sie nicht konsequent durchgeführt. Sie haben eigentlich zweigleisig gehandelt. Sie haben dann auch den Staat einigermaßen anerkannt, einige mehr als andere. Aber einige haben es auch hinausgezogen, wie bei Münzer in Westfalen. Die Reformierten sagten, Gemeinde formt den Staat. Die Gemeinde, die Ekklesia bestimmt den Staat. Wenn sie ihn nicht formen kann, sollte sie versuchen, ihn in seiner Form zu bestimmen. Für Calvin ist der Staat die Polizei der Gemeinde und jede Sünde muss bestraft werden. Deshalb kann jede Sünde bei der Polizei gemeldet werden. Luther vertritt bekanntlich eine Zwei-Reiche-Lehre, im Ansatz sehr gut, doch nicht beibehalten in der Praxis. Die Gewalt des Staates wird in den Dienst der Gemeinde gestellt, die Fürsten in den Dienst der Reformation. Und dann geht's weiter, die Gemeinde wird effektiv dem Staat unterstellt, sodass der Staat die Pfarrer bestimmt, die Professoren und so weiter. Ich komme zum zweiten Abschnitt. Wohin gehen wir als Gemeinde Jesu? Einige Fragen. Sind wir bereit, die Reformation als Ansatz zu verstehen, in dem das Gut jedoch unvollkommen war, und jene Gedanken dann weiterzuführen, oder lassen wir uns einkerkern durch Überliefertes? Frage 2. Wie steht es mit unserer Stellung zur Schrift? Halten wir an Überbrachtes fest, oder sind wir bereit, neu zu fragen, wie steht denn eigentlich geschrieben? Und manche von Ihnen mögen denken, ja, das ist eine willkommene Frage gegenüber den Großkirchen. Aber ich habe lernen müssen, leider, dass gerade auch die strengsten Freikirchen, auch die neu aufbrechenden, nicht wirklich fragen, wie steht's denn geschrieben? Die meisten bleiben bei dem Begriff Kirche stehen. Sie nennen sich vielleicht nicht so, aber der Form nach haben sie es und nicht eine dynamische Gruppe von Gläubigen. Wie sieht es, weiter gefragt, mit unserer Lehre vom Heil aus? Sind wir in Gefahr, wie mein Vorgänger sagte, die vier alleine zu vergessen, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube? Vergessen wir Titus 2, Verse 11 und 12? Wie steht es mit unserer Lehre von der Gemeinde? Sind wir in Gefahr, die Lehren von den charismatischen Gruppen zu übernehmen? Wobei die meisten, glaube ich, noch nicht wirklich erfasst haben, wo die Gefahren denn eigentlich liegen. Wir ahnen sie, wir wissen um einiges, aber die Beweisführung ist zu schwach. Was ist eigentlich der Fehler der gesamten pseudopneumatischen Bewegung? Mir scheint, es ist dieses, dass ein Krafterlebnis nach der Wiedergeburt konstatiert wird. Und weil die Bibel kein solches Erlebnis lehrt, es aber gelehrt wird, kann der Feind einspringen und simulieren. Das scheint mir zusammengefasst zu sein, die ganze Gefahr. Wir haben kein Krafterlebnis nach der Wiedergeburt. Apostelgeschichte 1, Vers 8 bezieht sich auf die Wiedergeburt, nicht auf eine erfahrene Kraft nachher. Unsere Kraft ist Gott selbst. Und wer ihn hat, hat die Kraft. Wer ihn hat, der hat alles, sagt Paulus in Kolosser 2. Wie steht es mit unseren mitmenschlichen Beziehungen? Es ist heute in, zu kritisieren. Spurgeon sagt einmal in einem Gebet, Herr, lehre uns, in heiliger Weise mit dem Unheiligen umzugehen. Das ist ein gutes Gebet. In heiliger Weise mit dem Unheiligen umzugehen. In liebevoller Weise und gleichzeitig in fester Weise mit dem Lieblosen und Unfesten umzugehen. Es ist nicht einfach, die zwei großen Forderungen an den Christen, die sich ergeben aus seiner Ebenbildlichkeit mit Gott, der in seinem Charakter diese zwei Charakterpole hat, Liebe und Heiligkeit. Es ist nicht leicht, an diesen zwei Stellen harmonisch zu bleiben. Wir pendeln gern hin und her. Aber Jesus war gleichzeitig vollkommen heilig und vollkommen liebevoll. Das möchte unser Gebet sein. Und das möchten wir lernen aus der Reformationszeit. Ein Freund von mir sagte einmal, ich habe ein Schild gesehen, zwei Schilder, vor einer Kurve, einer gefährlichen Kurve. Das erste Schild war von den Behörden aufgestellt, Vorsicht, gefährliche Kurve. Danach stand ein Schild von einer Firma aufgestellt. Fahren Sie nur drauf los, wir kaufen die Trümmer. Er fragte mich, welches Schild, glaubst du, hat mehr gewirkt? Die Kurven sind da, die Beispiele sind da. Wir sollten lernen. Und in der Beziehung zum Staat, es sind immer noch ungelöste Fragen. Auch vom Dritten Reich her, in welchem Maße Widerstand und wo? In welchem Maße Teilnahme an dem, das eventuell gut ist im Staatlichen? Sollen wir revolutionieren? Evangelikalen haben bei allen diesen Fragen noch sehr viele Hausaufgaben. Martin Fischer sagt einmal in einem Vortrag vor einer Synode in Berlin, im Grunde sind wir in den damals gefällten Entscheidungen stecken geblieben. In der Praxis hat sich seit Luther sehr wenig geändert, weil wir nicht nach der Schrift fragen. Ich bin so dankbar, dass mein Vorgänger auf einige sehr essentielle Dinge hingewiesen hat, sodass ich auf meinen dritten Teil eigentlich verzichten kann. Aber ich möchte zum Schluss kommen mit folgenden Gedanken. Gemeinde leidet heute vielerorts an zwei Stellen. Es mangelt an Schriftkenntnis, reiner Information. Und deshalb sollten wir unsere Bibel mehr lesen. Wir sollten mehr auswendig lernen. Wie viele von Ihnen lernen noch Bibelverse auswendig? Wie viele von Ihnen nehmen sich ab und zu Zeit, kapitelweise zu lesen? Zweitens, es fehlt an Gehorsam dort, wo wir erkannt haben. Es fehlt am Mut, alleine zu stehen. Es fehlt am Mut, sich zu denen zu stellen, die alleine stehen. Haben wir diesen Mut? Jeremia 2, 10 bis 13 sind aufgrund dieser Nöte immer noch applikabel. Gott sagt durch den Propheten, geht hinüber zu den Inseln der Kitäer und seht und sendet nach Kedar und merkt wohl auf und seht, ob dergleichen geschehen ist. Hat irgendein Volk die Götter vertauscht? Und doch sind sie nicht Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit, den wahren Gott, vertauscht gegen das, das nichts nützt. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, starrt sehr, spricht Jahwe. Denn zwiefach Böses hat mein Volk begangen, mich. Deshalb die Frage, was ist Jesus mir wert? Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. Wenn wir für morgen bewahrt bleiben wollen, sollten wir heute den rechten Kurs einschlagen. Es gibt nur eine Richtung, die wir einschlagen können, und das ist die Richtung Jesus selbst. Wir brauchen und sollten eine festere Verbindung mit dem Haupt der Gemeinde eingehen. Wir brauchen eine festere Bindung an Jesus. In Offenbarung 1 heißt es, dass Johannes verbannt wurde wegen zweierlei, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses von Jesus Christus. Und Sie fragen vielleicht, was ist der Unterschied? Ist nicht das Zeugnis von Jesus Christus Wort Gottes? Ja. Und letztlich ist das ganze Wort Gottes durchdrungenes Christuszeugnis. Aber hier soll auf zweierlei hingewiesen werden. Denn die Offenbarung ist im Alten Testament verankert, sieht Kontinuität, aber auch Unterschiede. Deshalb immer wieder die Erinnerung daran, dass das Neue im Alten verwurzelt ist, obwohl es nicht das Alte selbst ist. Deshalb diese zwei. Johannes wird verbannt, weil er zum Alten Testament hält und zum Neuen Testament hält. Wir brauchen beides, wir brauchen Kontinuität. Johannes hat festgehalten an der ganzen Heiligen Schrift. Sie war für ihn irrtumslos. Wo die Schrift sprach, sprach für ihn der lebendige Gott. Ganz besonders dazu hat er sich gehalten an Jesus, von dem das Alte sprach und der im Neuen geoffenbart wurde. Und von diesem legte er Zeugnis ab. Und dann gehen wir über in Kapitel 6 und lernen, gerade deswegen sind die im Himmel angekommenen Seelen der Märtyrer gemartert worden, weil sie am Wort festhielten, als Wort Gottes, als Bibelwort, im Besonderen sich an Jesus gehalten hatte. Kürzlich wurde ein neuer Rektor eingeführt, ein Rektor einer christlichen Hochschule, an der ich selbst studiert habe. Ich freute mich sehr über ein Wort, das er sagte. Es ging wohl um Kollegen als Professoren und so weiter. Er sagte, mir geht es letztlich bei der Kollegialität um die Frage, liebt man Jesus? Ist das nicht schön von einem Professor, von einem Rektor? Liebt er Jesus? Aber welchen Jesus? Den Jesus, der hier geoffenbart wurde. Manchmal, weil ich Angst habe, vom Satan überrumpelt zu werden, bete ich in meinem Kämmerlein, Herr, ich bete zu dir, aber ich will, dass du weißt, an welchen Jesus ich mich richte. Ich richte mich an den Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes ist, der überliefert wurde von Pontius Pilatus zur Kreuzigung, der auferstanden ist, der jetzt im Himmel ist, der im Alten Testament prophezeit wurde. Das ist der Jesus, zu dem ich jetzt bete, zu keinem anderen Jesus. Wir brauchen diese Abgrenzung. Aber wir brauchen gerade diesen Jesus. Nur von dem leben wir. Ich möchte dazu Mut machen, an ihm festzuhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.